Hallo und willkommen zu Reingehen, dem Podcast zur Wochentaz. Mein Name ist Stefan Hunglinger und im Wechsel mit Sophie Fichtner spreche ich hier samstags über zwei Geschichten aus unserer Wochenzeitung. Heute geht es um etwas, das zwar gerade überhaupt nicht im Trend ist, aber vielleicht so relevant wie nie: den Klimaaktivismus. Erinnert ihr euch noch an die letzte Generation? Die Klimagruppe hat mit ihren Straßenblockaden das halbe Land gegen sich aufgebracht und wurde sogar als kriminelle Vereinigung verdächtigt. Mit der Auflösung der letzten Generation ist die Geschichte nicht zu Ende. Tim Kühn hat prominente Köpfe der Bewegung getroffen, um über ihren neuen Kurs zu sprechen. Statt Rebellion die Revolution. Das System umstürzen? Das ist nichts für Tobias Wagner. Verändern möchte er es aber. Wagner fährt mit seinem Hund Krümelix in einem Elektro-LKW durch ganz Europa und versucht in den sozialen Medien, mehr und mehr Unternehmen für klimafreundliche Motoren zu begeistern. Meine Kollegin Nanja Böhnisch kann uns mehr erzählen. Das sind die Geschichten dieser Woche. Neben mir sitzt jetzt Tim Kühn. Schön, dass du da bist, Tim.
Hi, ich freue mich auch.
Tim, du arbeitest als Redakteur im Inlands- und im Berlin-Ressort der taz. Und hast dein Ohr ganz nah dran an den sozialen Bewegungen und ganz insbesondere an der Klimabewegung. Und du schreibst auch die beliebte Bewegungskolumne der taz.
Genau.
Jetzt hast du dich mit der letzten Generation beschäftigt, obwohl es die ja offiziell gar nicht mehr gibt. Trotzdem war sie jetzt Teil der News. Was war da genau los diese Woche, Tim?
Genau, also jetzt habe ich mich mit der neuen Generation befasst.
So heißt sie jetzt?
Genau. Und das ist eine Nachfolgeorganisation der letzten Generation. Ich glaube, die hat man noch in Erinnerung für die riesengroßen Straßenblockaden, insbesondere 2024 in Berlin. Also wirklich massenhafte Straßenblockaden, die ja auch das halbe Land irgendwie in Aufregung versetzt haben. Und da ist jetzt was passiert. Und zwar hat das Landgericht Flensburg ein Verfahren nicht zur Verhandlung zugelassen, also das Verfahren sozusagen abgelehnt, was das Ziel hatte, dass die letzte Generation zu einer kriminellen Vereinigung erklärt werden sollte. Oder eine Aktivistin wurde da beschuldigt, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein. Und das ist total krass, weil der Paragraf 129, um den es geht, also dieser Vorwurf der kriminellen Vereinigung, ist eigentlich eine extrem große Sache, die immer wieder gegen auch politische Gruppen in Stellung gebracht wird, was die linke Szene auch immer wieder kritisiert und beschwert, weil das mit weitreichenden Überwachungsmaßnahmen einhergeht und mit Telefonüberwachung, Observierungen und so weiter und so fort. Und dann ganz, ganz viele von diesen Verfahren nicht zur Anklage kommen. Aber es geht, wenn sie überhaupt zur Anklage kommen, eigentlich meistens um so clandestin arbeitende Antifa-Gruppen, denen zumindest vorgeworfen wird, auch Gewalt anzuwenden und so weiter und so fort. Und jetzt in diesem Fall wurde tatsächlich versucht, quasi die letzte Generation zur kriminellen Vereinigung oder wird versucht, die letzte Generation zur kriminellen Vereinigung zu erklären. Also eine Gruppe, die, als sie aktiv war, wirklich moderate Ziele vertreten hat, die friedlichen zivilen Ungehorsam betrieben hat. Und das ist natürlich eine totale Zäsur.
Um das vielleicht besser zu verstehen, welche Gruppen sind denn wirklich verurteilte kriminelle Vereinigungen? Kann man das sagen?
Also wirklich verurteilte kriminelle Vereinigungen, also zum Beispiel, also das bekannteste Beispiel ist die Antifa Ost, jetzt so bekannt zuletzt irgendwie um Lina E. und so weiter und so fort. Das war auch ein 129er-Verfahren. Was man auch kritisieren kann und muss, dass dieser Paragraph überhaupt in Stellung gebracht wird. Aber zumindest ist es da, geht es da um Vorwürfe, die Gewalt beinhalten. Und das ist eben bei der letzten Generation was anderes, weil die sich friedlich auf die Straße gesetzt haben.
Und sonst sind es eher Nazi-Gruppen oder wer wird da sonst noch mit?
Ja, gegen Nazi-Gruppen passiert das auch manchmal, wahrscheinlich viel weniger als bei linken Gruppen. Das ist auch mit einem Problem. Eigentlich ist das ein Paragraph, der gegen die organisierte Kriminalität gerichtet ist. Also gegen Mafia-Strukturen, gegen dergleichen und so weiter und so fort. Genau, daran kann man viel kritisieren, aber ich glaube, dafür ist jetzt gerade gar nicht die Zeit. Was interessant ist, es gibt derzeit drei Verfahren, also in Potsdam, in München und in Flensburg gegen die letzte Generation in der Sache. Und in Flensburg ist es jetzt eben abgelehnt worden. Und das ist total interessant, weil das Gericht eine extrem lange Begründung geschrieben hat, 40 Seiten, wo sie sich ganz grundsätzlich irgendwie damit auseinandersetzen, dass eben und dann im Kern irgendwie halt einfach sagen, dass ziviler Ungehorsam für das Klima keine große Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, was aber erforderlich ist. Also das wäre erforderlich, um sozusagen diese Gruppe als kriminelle Vereinigung zu bezeichnen.
Okay, können wir nochmal einen Schritt zurückgehen und uns nochmal zusammen dran erinnern? Das ist ja alles schon ein bisschen her. Wann ging das los mit der letzten Generation und wie hat sich die Gruppe im Laufe ihres Bestehens entwickelt dann?
Also die letzte Generation ist 2021 in Erscheinung getreten. Da sind 7 AktivistInnen in den Hungerstreik getreten fürs Klima. Das war wirklich eine krasse Aktion. Man hat irgendwie seit Anfang an gemerkt, wie ernst die das meinen. Teile der Gruppe sind dann auch in den Durststreik getreten. Und es war wirklich, also da hingen irgendwie sehr, sehr junge Menschen irgendwie in Lebensgefahr.
Vor dem ganzen Kanzleramt hat das
Vor dem Kanzleramt, genau. Und also hatten das Ziel, irgendwie ein Gespräch mit dem damaligen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz eben zu erreichen. Also es war eine sehr, sehr krasse Aktionsform für ein sehr moderates Ziel. Die Politik hat sich ganz, ganz lange geweigert. Scholz hat sich ganz, ganz lange geweigert, das zu machen. Und als er das gemacht hat, war das für die Aktivistinnen, also kurz bevor wirklich zumindest Teile der Aktivistinnen wahrscheinlich wirklich schon in Lebensgefahr standen, kam dann eben doch noch ein Gespräch. Fanden die Aktivistinnen nicht gut und dann kam die große Protestphase der Straßenblockaden, hat das halbe Land in Aufregung versetzt, ja.
Von der grünen RAF war dann die Rede und so, wir
genau.
Erinnern uns an die Schlagzeilen.
Es sind krasse Sachen gefallen, also die hatten so Forderungen wie Tempolimit auf Autobahnen oder NS-Rentengesetz, also wirklich eigentlich niedrigschwellige Sachen, für die sie halt sehr radikale Protestformen...
Das 9-Euro-Ticket sollte verlängert werden.
Genau.
Alles eigentlich bürgerliche, sehr gemäßigte
genau,
Forderungen.
Jeder, der mal Aktivistinnen von irgendwie kennengelernt hat, das fiel total auf. So, das sind eigentlich bürgerliche Leute, die jetzt nicht irgendwie aus einer linksradikalen Szene kommen und irgendwie gegen Staat und Kapital irgendwie sich im Widerstand befinden. Sondern das sind Leute, denen das Klima halt am Herzen gelegen hat und die dann eben versucht haben, mit diesem Mittel des zivilen Ungehorsams Druck auf die Regierung auszuüben, so das Mindeste zu tun. So, das ist zumindest deren Darstellung.
2024 hat sich die Gruppe dann aufgelöst. Warum und wie ging es dann weiter?
Naja, man muss sich eben, wir haben es gerade schon angesprochen, man muss sich eben vorstellen, die Politik ist total ausgerastet auf diese Gruppe. Ne? Also RAF-Vergleiche, also RAF-Vergleiche sind gefallen, die wurden als Taliban beschimpft. Die Polizei hat systematisch Gewalt angewendet mit Schmerzgriffen. Die Aktivistinnen sind in Präventivhaft gesteckt worden und so weiter und so fort. Und dann hat die Gruppe halt 2024 gemerkt, es geht nicht. Also diese Idee quasi mit Aktionen, Minimalforderungen, also die Politik zu Minimalmaßnahmen gegen die Klimakrise sozusagen zu bringen, hat nicht funktioniert. Und dann haben die sich aufgelöst und die neue Generation, eine der Gruppen, die darauf gefolgt ist, war dann erstmal relativ merkwürdig, weil die auf einmal angefangen haben, so über Demokratie zu sprechen und über deliberative Demokratie und Bürgerinnenräte. Und man hat das nicht so richtig verstanden, glaube ich, am Anfang auch vielerorts, was das denn jetzt soll. Aber dahinter steckte irgendwie schon auch eine neue Analyse. Also dahinter steckte quasi die Idee zu sagen, dass auch die letzte Generation gescheitert ist, zeigt quasi, dass der Bundestag und die gesamte parlamentarische Demokratie eigentlich in den Worten der Gruppe von Rechten und Reichen korrumpiert worden ist und deswegen keine Klimapolitik macht und so weiter und so fort. Weshalb es jetzt ein Update oder eine Reform der Demokratie braucht. Und dafür, glauben Sie, braucht es jetzt eine friedliche Revolution.
Genau, du hast sie getroffen für die Wochentaz jetzt, die neue Generation. Wie sieht denn dieser neue Plan im Detail aus? Und was heißt Revolution?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, was daran das Revolutionäre ist. Also die machen jetzt eine große Aktionswoche, Revolution Days nennt sich das. Im Kern geht es um das sogenannte Parlament der Menschen, was sie dem Parlament des Geldes gegenüberstellen, also dem Bundestag oder also der parlamentarischen Demokratie. Das ist quasi gerade so ein Forum, wo Leute über politische Fragen diskutieren können und wovon die Gruppe die Hoffnung hat, dass sie in den nächsten Jahren immer weiter wachsen wird. Und quasi das Ziel ist dann, einen über das Losverfahren gewählten BürgerInnenrat sozusagen zu präsentieren. Also ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung, das eben ausgelost wird, quotiert nach Einkommen und so weiter und so fort, das dann über politische Fragen debattiert. Und diese Ergebnisse sollen dann quasi dem Parlament des Geldes, dem Bundestag, immer gegenübergestellt werden, um sozusagen die Diskrepanz aufzuzeigen zwischen dem, was die BürgerInnen tatsächlich denken und machen, wenn sie Zeit und Informationen bekommen, sich mit Fragen zu befassen, und dem, was das reguläre Parlament tut.
Aber jetzt hat doch das Parlament des Geldes, beziehungsweise der Bundestag hat ja selbst schon BürgerInnenräte eingesetzt, auch unter anderem zum Thema Klima. Und das war jetzt so ein, ich glaube, Wolfgang Schäuble hatte das ja sogar noch initiiert. Was ist denn der Unterschied zwischen dem, was dieser BürgerInnenrat beraten hat und dem, was sich die neue Generation da vorstellt?
Also das Problem, auf was die Gruppe dann jetzt auch gestoßen ist, ist, dass BürgerInnenräte ganz oft schon von der Politik einberufen werden, eigentlich die ganze Zeit, als so normales Partizipationsverfahren quasi. Mhm. Aber es ist in den allermeisten Fällen folgenlos bleibt, was da entschieden wird. Also das ist eine beratende Struktur dann, die geben dann Empfehlungen ab für die Politik und die Politik macht dann so die Darstellung eben was gänzlich anderes. Und genau, und so deren revolutionäre Idee baut dann natürlich auch sehr, sehr stark auf unter den Aktivistinnen verbreiteten Vorstellungen auf, dass die Klimakrise auch in einen Kollaps führen wird oder in einen Zusammenbruch, meinetwegen des ökologischen Systems, oder es kann auch eine Finanzkrise sein. Also es wird sich meistens im Gegensatz zu anderen Teilen der Klimabewegung ziemlich abrupt vorgestellt sozusagen. Also der Karren wird gegen die Wand gefahren sozusagen. Und in dieser Situation will man quasi bereit sein und schon eine Struktur parat haben, die in so einer revolutionären Bruchsituation dann quasi bereitsteht und einen Weg weisen kann in eine demokratischere Zukunft, in einem neuen politischen System.
Das klingt so in meinen Ohren ein bisschen nach dem, was die Rechten vielleicht mit Disruption umschreiben. Aber auch innerhalb der Klimabewegung finden jetzt nicht alle toll, was sich die neue Generation da vorstellt, richtig?
Ja, beziehungsweise nicht toll ist vielleicht ein Stück weit übertrieben. Ich glaube, es gibt Kritik, solidarische Kritik an dem Konzept. Also es gibt eine Strömung sozusagen in der Klimabewegung, die sich die Kollapsbewegung nennt, oder es ist eine entstehende Strömung, die oftmals ein bisschen eine andere Vorstellung auch von Kollaps hat. Eben nicht als so momenthafter Zusammenbruch, sondern viel stärker die Vorstellung, dass die Gesellschaft in den kommenden Jahren immer kaputt gesparter wird und manche Dienstleistungen wegfallen und man sich deswegen sozusagen autonomer organisieren muss, also sich technisches Wissen aneignen muss, vielleicht in Vorbereitung auf rechte Landgewinne Kampfsport betreiben muss, aber also um zum Beispiel CSDs zu beschützen oder dergleichen. Und da sagt man natürlich auch, also das sind autonomere, linkere Zusammenschlüsse, da sagt man natürlich auch, das, was ihr jetzt revolutionär nennt, das ist nicht revolutionär. Und das ist auch viel zu einfach gesagt, dass man jetzt hier nur die Bevölkerung organisieren muss in dem Parlament der Menschen sozusagen und dann baut man irgendwie Gegenmacht auf. Also letztlich gibt es Leute in der Kollapsbewegung, wie zum Beispiel Tatjana Müller, der einer der entscheidenden Vordenker ist, auch langjähriger Klimaaktivist, Beende Gelände und so weiter und so fort, der natürlich auch sagt, auch das ist noch eine unzulässige Hoffnung zu glauben, dass diese Organisierung der Bevölkerung so einfach gelingen wird und dann wird alles gut quasi, sondern man müsste sich eben, kann man auch kritisieren, man müsste sich eben vorbereiten auf eine zunehmend ungerechter werdende Welt.
Jetzt hast du referiert, wie die verschiedenen Akteure das in der Klimabewegung sehen. Wie siehst du es denn? Wie kann man sich vorbereiten und was braucht es, damit der Klimaschutz vielleicht wieder ein bisschen mehr in die Offensive kommt?
Ja, das ist, glaube ich, eine gute Frage. Also man kann schon verzweifeln an der Klimapolitik. Also mit Katharina Reiche, die nun wirklich auftritt wie eine fossile Lobbyistin in der Regierung, sieht es, und auch auf globaler Ebene, aktuell nicht so aus, als würde die Klimakrise hier tatsächlich noch abgewendet werden. Es wird von politischer Seite zunehmend ein bisschen was getan für Klimaanpassung sozusagen, für die Anpassung an die Katastrophe, aber eigentlich sozusagen steuern wir auf 3 Grad plus zu. Und was das bedeutet, können wir, glaube ich, noch gar nicht alle irgendwie absehen. Und was natürlich, glaube ich, schon daran liegt, dass die fossile Basis unserer Wirtschaftsweise, unseres gesamten Lebens so tief reicht, dass hier eine sehr tiefgreifende Veränderung notwendig wäre, um unser Leben tatsächlich ökologisch gerecht zu machen. Und da ist die bestehende Politik derzeit noch nicht bereit und dafür gibt es derzeit auch keine demokratischen Mehrheiten wahrscheinlich. Und wie das Problem zu lösen ist, ist sicherlich komplexer als das, was die neue Generation vorschlägt und wird eine größere Bewegungsdynamik voraussetzen. Ende Gelände macht jetzt Ende Mai wieder Massenaktionen gegen den Bau neuer Gaskraftwerke. Das sind ja auch immer solche Interventionen im öffentlichen Raum, die spannend sein können, aber die Klimabewegung das Ruder noch rumreißen kann. Tut mir leid, da bin ich auch überfragt.
Zumindest hältst du das Thema Klimaschutz in der medialen Öffentlichkeit mit deiner Arbeit. Vielen Dank, dass du uns berichtet hast, lieber Tim. Bleib aber doch noch einen Moment, denn wie jede Woche hat das Gesellschaftsteam der Wochentaz da noch etwas vorbereitet.
Das Ding der Woche.
Das Ding der Woche verbirgt sich als Foto in diesem Umschlag und es ist tatsächlich einigermaßen schwierig zu entschlüsseln diese Woche.
Okay.
Mach dich gefasst. Ihr macht doch mal auf und probier, ob du drauf kommst.
Das ist eine Drohne. Ich sehe eine, scheint eine Kampfdrohne oder eine...
Ist keine Kampfdrohne, ist eine zivile. Hast du mitbekommen, wo jenseits der Kriege in Nahost und in der Ukraine diese Woche eine Drohne zum Einsatz kam?
Hat das was mit dem Wal zu tun?
Es hat nichts mit Timmy, dem Wal in der Ostsee, zu tun. Es geht um eine Geschichte aus Südfrankreich, wo eine Gemeinde ihre Gebäude, den Kindergarten und was weiß ich, die Dächer überprüfen wollte und dafür so eine Drohne eingesetzt haben, um Filmaufnahmen von den Dächern zu machen und deren Zustand. Und ein misstrauischer Rentner mit 76 Jahren hat das gesehen und hat sich sehr bedroht gefühlt. Er dachte nämlich, das sind jetzt quasi Einbrecher, die sein Grundstück ausforschen, und hat das Gewehr hervorgeholt und hat mit einem gezielten Schuss diese Drohne abgeschossen, was jetzt zu einem kleinen lokalen Eklat führt, weil diese Drohne, er hat getroffen, natürlich jetzt furchtbar teuer für so eine Gemeinde, kaputt ist, nicht mehr einsatzfähig ist.
Ja. Ganz interessant, auch wegen den Protestaktionen von der letzten Generation an verschiedenen deutschen Flughäfen wurde jetzt das Luftsicherheitsgesetz verschärft. Ja.
Das heißt, um Flughäfen herum dürfen keine Drohnen mehr
starten. Ja, da geht es auch um Drohnen, aber das hat eher was mit anderen Sachen zu tun. Aber es ist jetzt eine große Straftat, in Flughäfen einzubrechen und sich auf die Rollbahn zu setzen. Aber
verstehe.
Ja.
Alles klar. Vielen Dank dir, lieber Tim, dass du da warst, und eine schöne Woche.
Ja, wünsche ich dir auch.
Jetzt ist Nanja Bönisch hier im Taz-Podcast-Studio. Hallo Nanja.
Hallo.
Nanja, du arbeitest im Taz-Ressort Wirtschaft und Umwelt und du bist unsere Expertin für alles, was mit Mobilität und der Verkehrswende zu tun hat, richtig?
Genau, richtig. Danke, dass ich hier sein darf.
Da geht es bei dir oft um die Deutsche Bahn, den Endgegner, wie du sagst, hinter vorgehaltener Hand, aber auch um den individuellen Autoverkehr. Diesmal aber hast du dich mit einer ganz anderen, aber sehr wichtigen Branche befasst. Und mit einem, der diese Branche versucht zu verändern. Tobias Wagner nämlich.
Genau.
Wer ist dieser Tobias Wagner und wie bist du auf ihn aufmerksam geworden?
Tobias Wagner ist im Moment hauptberuflich E-Lkw-Fahrer, hat aber eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Der war Start-up-Unternehmer aus München, hat vorher in der Bank gearbeitet, davor Betriebswirtschaft studiert, also eigentlich eine andere akademische Richtung eingeschlagen zunächst mal. Und sein Startup hat sich dann aber auch schon mit E-Mobilität beschäftigt gehabt. Und so war er irgendwie schon in dem Feld aktiv und hat sich dann irgendwann gedacht, hey, E-Lkw, die sind jetzt umkommen. Ich wäre da irgendwie gerne dabei. Ich würde gerne mitkriegen, wie das so ist, wie der Wandel im Lkw-Verkehr vonstatten geht. Und dann ist er E-Lkw-Fahrer geworden und YouTuber. Also der macht auf seinen Fahrten Videos von sich selber, von seinen Fahrzeugen, schneidet die selber und will damit den Leuten zeigen, wie das so geht mit dem E-Lkw.
Okay, also wir haben es nicht mit einem ganz typischen Trucker zu tun, den man sich klischeehaft ein bisschen brummelig vorstellt, die Arme voller Tattoos, sondern schon mit einer anderen Art Lastwagenfahrer. Was ist das für ein Typ? Wie hast du den wahrgenommen als Mensch?
Ja, zumindest ich habe, als ich für den Artikel recherchiert habe, auch über diese Aussage nachgedacht. Er ist kein klassischer Lkw-Fahrer. Und dann habe ich gedacht, wer ist das denn eigentlich, ein klassischer Lkw-Fahrer? Aber er sagt das tatsächlich selber von sich, weil er eben einfach fast noch nie, außer es musste mal kurz sein, ein Diesel-Lkw gefahren ist. Also so den herkömmlichen Lkw, damit kennt er sich im Prinzip nicht aus.
Also er sagt von sich selbst, dass er kein klassischer
ist. Genau.
Okay.
Er sagt von sich selbst, dass er kein klassischer ist. Und ja, was ist das sonst für ein Typ? Ich würde sagen, der ist auf jeden Fall sehr, sehr begeisterungsfähig und irgendwie so ein Macher. Also einer, der sich dann eben überlegt, hier in meinem Startup, da habe ich jetzt irgendwie genug gesehen. Ich wollte schon immer Lkw-Fahrer werden, hat sich bisher nicht so ergeben, hat auch mit meiner Karriere bisher nicht so Sinn gemacht. Aber warum eigentlich nicht? Ich mache das jetzt einfach mal. Ich würde sagen, diese Also Begeisterung natürlich vor allem für so technische Details, für die Elektromobilität an sich, für alles, was dazugehört, Ladeinfrastruktur, für die Fahrzeuge, dafür, was die dann irgendwie an technischen Details bergen und aber auch für alles andere, wenn man ehrlich ist. Und das kommt in seinen Videos irgendwie ganz gut rüber. Also er hat einfach viel Energie, kriegt viel mit und nimmt viel wahr und das baut er dann da irgendwie immer ganz gut ein, finde ich.
Und er ist unterwegs mit seinem Hund, dem Krümelix.
Ja, genau. Sein offizieller Co-Pilot, sagt er.
Ich habe jetzt hier Wagners Instagram-Account offen. Da sieht man ihn, wie er auf einer Straße beweist, dass sein Elektro-Truck auch Verbrenner überholen kann. Der hat schließlich 1069 PS. Da sieht man Wagner auch, wie er irgendwo in Skandinavien mit einem Rentier am Straßenrand quatscht oder ausprobiert, ob er seinen Lastwagen an zwei Ladesäulen gleichzeitig anschließen kann, um ihn aufzuladen. Ich würde gerne einmal mit dir reinhören in eins dieser Videos.
An der Tankstelle bin ich natürlich ein bisschen spazieren gegangen mit dem Krümelix und habe natürlich einen Blick auf die Zapfsäulen geworfen. Und das ist schon ein sehr interessanter Anblick aktuell. Da stand einfach mal 2,14 Euro für den Liter LKW-Diesel. Und das ist schon krass. Also wenn du dann einen reinen Dieselfuhrpark hast als Spediteur, das sind schon echt harte Zeiten. Und es zeigt halt einfach, dass diese Abhängigkeit vom Öl, und das ist ja 100% Abhängigkeit von anderen Ländern, das ist ja klar, dass früher oder später solche Krisen passieren, die gab es immer wieder. Und da muss man dann auch durch. Gell? Wenn man da einfach nicht in Alternativen investiert hat, nicht in erneuerbare Energien, dann darf man sich da eigentlich auch nicht drüber beschweren. Und das ist ja auch der Hauptvorteil von diesen Elektro-LKW. Gell? Natürlich haben sie mehr Power, sie sind viel leiser, sie sind für den Fahrer viel, viel angenehmer. Und auch die Spediteure können natürlich einen Haufen Geld damit sparen. Aber vor
allem er spricht einen ganz entscheidenden Vorteil an, den die E-Mobilität gerade angesichts der geopolitischen Situation bietet.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war jetzt auch so kurzfristig gesehen der Anlass für die Recherche, dass die Spritpreise einfach so immens hoch sind und dass sich immer mehr Spediteure auch in Deutschland darüber beschwert haben, dass sie von der Politik gefordert haben, entlastet zu werden, weil sie sich eben, also weil die hohen Spritpreise sie so sehr belasten, dass sie ihre Güter dann nicht wirtschaftlich transportieren können. Da ist es schon spannend, dass es da so einen vergleichsweise reichweitenstarken YouTuber und LKW-Fahrer gibt, der sagt, ja Leute, mit meinem E-LKW ist das alles überhaupt kein Problem. Und ich finde auch irgendwie, dass der Tobias Wagner da erfrischend ehrlich drauf blickt. Also manchmal kann man dann natürlich sagen, er hat nicht genug Mitgefühl mit denen, die da jetzt eben tatsächlich unter den hohen Spritpreisen leiden. Aber er sagt, naja, Spediteure, die haben die Entscheidung ja bewusst getroffen. Das sind keine überforderten Privatpersonen, sondern das sind Unternehmen, die ihre Finanzen eigentlich knallhart durchkalkulieren müssen. Wenn die auf Erdöl, also auf Diesel gesetzt haben, dann ja, müssen die halt damit rechnen, dass es teurer wird, wenn der Ölpreis steigt.
Da spricht dann auch der Betriebswirt in ihm und er sagt, das ist einfach eine betriebswirtschaftliche Fehlkalkulation.
Würde ich schon sagen, ja. Ist er dann relativ gnadenlos.
Vielleicht kann man das, was der Wagner da macht, in den sozialen Medien ja auch als Klimaaktivismus verstehen. Der Güterverkehr auf der Straße, der ist ja ein richtig dreckiges Business, richtig?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe Zahlen mitgebracht, beziehungsweise für meinen Artikel recherchiert. Ich würde sagen, es ist bekannt, dass der Straßenverkehr seine Klimaziele gerne krachend verfehlt. Ich glaube, die Zahl ist aus 2024, da waren es rund 144 Millionen Tonnen CO2-Emissionen im deutschen Straßenverkehr. Und ein Drittel davon geht ungefähr auf das Konto vom Straßengüterverkehr, also von LKW, von schweren Sattel, Zugmaschinen. Und das ist natürlich schon eine Nummer. Und dann muss man sagen, wenn davon jetzt die meisten immer noch mit Diesel unterwegs sind, dann ja, wird sich andersrum natürlich sehr lohnen, ein bisschen zu elektrifizieren, weil der Anteil eben einfach so groß ist an den gesamten Verkehrsemissionen. Und generell muss man sagen, dass ein Großteil dieser Verkehrsemissionen eben aus dem Straßenverkehr kommt. Das ist dann nicht alles Straßengüterverkehr natürlich. Wie gesagt, das ist ungefähr ein Drittel, aber fast 95% kommen aus dem Straßenverkehr generell und da eben dann vor allem von Verbrennermotoren.
Mhm. Jetzt gibt es da diesen Elektro-Trucker, das ist so ein Nerd, der für das Thema brennt und da was verändern möchte. Aber können sich elektrische Antriebe in dieser Branche überhaupt durchsetzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, der Ansatz, den Tobias Wagner hat und was was uns vielleicht auch dazu bringt, ihn so als Klimaaktivisten ernst zu nehmen, das ist ja so eine Verknüpfung von hier Leute, so und so viel CO2 kann ich einsparen. Also der rechnet das in seinen Videos dann immer vor, wie viel er im Vergleich zu einem Diesel-LKW pro Strecke einsparen kann. Aber auch so, wie kann ich das denn überhaupt pragmatisch umsetzen? Also wie ist das, mit einem E-LKW durch die Gegend zu fahren? Was muss ich dafür berücksichtigen?
Zum Beispiel, also wie weit kann er denn fahren mit seinem LKW? Man stellt sich ja vor, das ist ja oft eines der Hauptargumente, komme ich ja nicht weit mit.
Das stimmt und das ist auch einer der Gründe dafür, dass viele Speditionen E-LKW zwar einsetzen, aber nur auf relativ kurzen und dann festgelegten Strecken, Linienverkehr heißt das, also die pendeln dann halt so hin und her. Und Tobias Wagner wollte unbedingt im Fernverkehr fahren, also wo er dann richtig lange Strecken machen kann und sich die Strecken auch flexibler aussuchen muss. Und er sagt, wenn er vollgeladen startet, dann schafft er so 500 bis 600 Kilometer. Ich würde sagen, das ist dann schon unter relativ dankbaren Bedingungen. Also wenn es kälter ist zum Beispiel, dann kommt er ein bisschen weniger weit. Oder auch wenn die Witterungsbedingungen generell schlechter sind, dann muss er vielleicht sein Tempo ein bisschen anpassen. Dann ja, fährt er zwar langsamer und verbraucht zwar weniger Energie, aber braucht eben auch länger. Und dann sind die Herausforderungen schon einfach zum richtigen Zeitpunkt Ladestation zu finden. Also das ist dann schon ganz klassisch, so wie man sich das vorstellt. Du musst das halt planen. Und das, ja, Tobias Wagner sagt immer, das geht gut. Es gibt überall Ladeparks. Aber wie gesagt, man muss es halt schon planen. Also du kannst jetzt nicht einfach ins Blaue losfahren. Irgendwie, also seine letzte Strecke hat ihn ja nach Lappland, ganz im Norden von Finnland, geführt. Wenn da die Infrastruktur irgendwann ein bisschen dünner wird, dann kann er nicht sagen, ah ja, mal gucken, wo die nächste Ladestation kommt, sondern dann muss er sich schon, wenn er losfährt, überlegen, wo ist sie denn, wie lange brauche ich, um da anzukommen, wann kann ich laden, wie lange muss ich da laden, wie kann ich das irgendwie mit meinen Lenk- und Ruhezeiten vereinbaren und wann geht es dann weiter, wie lange schaffe ich die nächste Etappe und so weiter. Also es erfordert schon, würde ich sagen, und das gesteht er auch ein, so ein bisschen Planungskapazität.
Ja, aber natürlich ich muss vorher auch planen, wie viel Sprit ich habe, wann die nächste Tankstelle kommt und meine Fahrzeiten muss ich ja auch bei einem Verbrenner planen. Aber das sind wahrscheinlich so die Gründe, warum immer noch nicht, obwohl es ganz objektive Vorteile gibt, wie die Unabhängigkeit vom Gaspreis, vom Ölpreis, warum noch nicht alle Speditionen das umgestellt haben.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich würde sagen, und Tobias Wagner sagt das auch, dass viele sich jetzt einfach noch nicht so sehr damit auskennen. Also irgendwie, wie ein Diesel sich bewegt, wie viel der verbraucht, dann gibt es doch eben relativ viele Tankstellen, wo man mal rausfahren kann, wenn es eng wird. Das weiß man irgendwie inzwischen. Also das machen die Spediteure seit Jahrzehnten. Und bei Elektromobilität ist so die Hemmschwelle noch ein bisschen größer, weil es nicht so eine bekannte Technologie ist. Selbst Tobias Wagner sitzt manchmal in seinem LKW und denkt sich, ja, okay, ich dachte, ich komme jetzt ein bisschen weiter. Man kann hier den Ladeständen in den LKW immer nur so mittel vertrauen. Also die Richtung stimmt schon, aber so auf den Kilometer genau weiß man es dann doch erst, wenn man eben fährt und wenn man da ist. Das ist noch so ein bisschen ausprobieren und einfach die Technologie kennenlernen. Und da muss man sich reinwagen und dann eben die Erfahrung machen, dass es funktioniert. Aber ich glaube, dieser Mut, also dieses, das einzugehen, vielleicht auch FahrerInnen zu schulen, da, ja, der Schritt ist für viele Spediteure einfach doch relativ groß, wobei die Lobbyvertretung der LKW im LKW-Verkehr, der Bundesverband für Güterverkehr, Logistik und Entsorgung, BGL, der nennt das gar nicht so als Hauptargument. Die sagen vor allem, E-LKW sind so teuer in der Anschaffung, das müssen dann die Fahrer und die Speditionen erstmal mit deutlich höheren Transportpreisen wieder reinholen und dann sind sie nicht wettbewerbsfähig. Und ich finde spannend, dass das immer noch so ein großes Argument ist. Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Aber ja, mein Eindruck ist, dass dieser Mut, sich daran zu wagen, dass das eigentlich ein größeres Thema ist und dass so ein bisschen einfach auch noch Vertrauen in die Technologie fehlt an vielen Stellen. Und der BGL zum Beispiel sagt auch immer noch, dass es nicht genug Ladeinfrastruktur gibt und dass es eigentlich nicht mehr so ganz wahr. Also die Ladeinfrastruktur wird weiter ausgebaut und ist bestimmt noch nicht an allen Stellen so Hightech, wie sie sein könnte. Aber es geht auf jeden Fall schon
voran.
Voran, genau.
Mal angenommen, dieser Mut würde Einzug halten in der Branche. Es gäbe zum Beispiel auch Subventionen, um umzustellen in der eigenen Flotte bei den Speditionen. Frage ich mich trotzdem, wollen wir das überhaupt? Wollen wir überhaupt setzen auf einen elektrifizierten Güterverkehr auf der Straße? Oder wäre es für das Klima nicht sogar besser, mehr Güterverkehr würde einfach zum Beispiel per Zug transportiert werden?
Das wäre auf jeden Fall besser. Der Lkw-Verkehr hat nur im Moment noch so einen großen Anteil am Güterverkehr, dass der auf jeden Fall noch eine Weile wichtig bleiben wird, wenn nicht für immer gewissermaßen, zumindest in Teilen. In Deutschland macht der Lkw-Verkehr 70% des gesamten Güterverkehrs aus und auf der Schiene werden ungefähr 20% der Güter transportiert. Und die Bundesregierung, ich glaube, das war damals noch die alte große Koalition unter Merkel, die hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 25% auf der Schiene zu erreichen. Das heißt, selbst wenn wir 2030 bei 25% sind, haben wir ja immer noch einen relativ großen Teil, der übrig ist. Und das wäre schon wichtig, dass die Güter dann eben auch auf die Schiene gebracht werden. Aber das, was auf der Straße bleibt, da wäre es dann eben wiederum gut und auf jeden Fall klimafreundlich, wenn da so viel wie möglich elektrifiziert wird. Und selbst die Güterbahnen, jetzt nörden wir hier auch so ein bisschen techmäßig rum, aber naja, also selbst die Verkehrsunternehmen im Schienengüterverkehr sagen, kombinierter Verkehr wäre eine super Sache. Also wir brauchen irgendwie Lkw, die Ware zu unseren Zügen bringen und dann fahren wir eine gewisse Strecke mit dem Zug, da wo halt Schienen verlegt sind und dann haben wir wieder irgendwie einen Umschlagplatz und ein anderer Lkw macht dann die letzten Meilen zu den Unternehmen. Also das ist irgendwie flexibler und alle würden profitieren. Das heißt, da bleiben Lkw auf jeden Fall im Game.
Jetzt hast du schon politische Ziele angesprochen von der Vorgängerregierung. Politisch schaut es gar nicht so gut aus, gerade für die E-Lkws, richtig?
Ja, es geht so. Es ist so ähnlich wie beim Verbrenner aus, dass irgendwie so eine, also beim Verbrenner aus für Pkw auf EU-Ebene, dass es einfach so eine relativ große Infragestellungsdebatte schon bestehender Klimaziele gibt, die alles andere überschattet. Und es stimmt, auf EU-Ebene wurden die CO2-Vorgaben, also diese sogenannten Flottengrenzwerte für Lkw, ganz sanft, kann man fast sagen, aufgeweicht. Also die Flottengrenzwerte an sich sind bestehen geblieben, aber die Lkw-Hersteller, die haben ein bisschen mehr Spielraum, über mehrere Jahre hinweg diese Ziele zu erreichen. Das heißt, die können dann in einem Jahr, in dem sie besonders klimafreundlich performt haben, also produziert haben, mit diesem Jahr ein späteres ausgleichen. Das konnten sie bisher auch, aber jetzt sind die Grenzwerte dafür ein bisschen lockerer. Aber, also, man muss sagen, das ist schade. Es wäre natürlich schön, wenn die Regeln, die mal geschaffen wurden, einfach bestehen bleiben, damit sich alle sicher sein können, das und das gilt jetzt irgendwie für mehrere Jahre hinweg. Investitionssicherheit.
Dass man zum Beispiel Unternehmern auch Mut macht,
genau,
in die Richtung zu gehen. Ne?
Genau, dass man Unternehmen Mut macht, dass, also Investitionssicherheit, Planungssicherheit ist ja auch immer so ein Stichwort, dass die einfach wissen, was sie erwartet, dass Leute Bock haben, in Ladeinfrastruktur zu investieren oder eben die Spediteure Bock haben, in ihre E-Lkw zu investieren. Das heißt, jede Unsicherheit ist da erstmal ungünstig. Aber jetzt auf nationaler Ebene gibt es schon immer noch ein paar Sachen, die eigentlich für E-Lkw sprechen. Also E-Lkw sind zum Beispiel mautbefreit im Vergleich zu Diesel-Lkw. Genau, die sind von der Maut befreit und teilweise gibt es auf Landesebene noch Förderprogramme für die Anschaffung, weil eben die Anschaffungskosten teilweise noch so hoch sind. Das gibt es inzwischen auf Bundesebene leider nicht mehr. Das ist damals mit dem Urteil zum Klimatransformationsfonds ausgelaufen. Aber sagen wir mal, gab es immerhin auch mal auf Bundesebene. Und klar, jetzt die Spritpreise sind irgendwie nochmal eine Sache für sich. Aber eigentlich Wie gesagt, sind die Bedingungen für E-Lkw jetzt gar nicht so schlecht. Der neue Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung, den der Verkehrsminister im Herbst vorgestellt hat, der enthält auch relativ viele Punkte zum Ausbau der Schnellladeinfrastruktur für Lkw. Also es könnte auch echt schlechter sein, sagen wir mal. Es ist halt nur immer ein bisschen schade, wenn so eine, ja, wie gesagt, wenn die Debatte über diese EU-Ziele irgendwie alles überschattet und Spediteure dann eben eher dafür protestieren, dass die Spritpreise für sie gesenkt werden, als dass sie sich fragen, was könnten wir denn vielleicht machen, um uns ein bisschen unabhängiger von Spritpreisen zu machen.
Aber Leute wie Tobias Wagner halten dagegen, gegen diesen Trend und zeigen, dass es eigentlich mehr mit gesundem Menschenverstand zu tun hat als mit Ideologie. Und auch du berichtest weiterhin und machst Druck. Und ich danke dir vielmals, dass du hier warst und uns davon erzählt hast.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Das war Reingehen, die Geschichten der Woche. Wenn es euch gefallen hat, teilt den Podcast gern mit allen, denen ihr Gutes wünscht. Die ausführlichen Texte zu dieser Folge findet ihr am Kiosk in der gedruckten Wochentaz. Darin findet ihr auch weitere spannende Geschichten, aus Mexiko zum Beispiel, wo auf Hochtouren die Fußball-WM vorbereitet wird. Oder zur Frage, ob eine Mediation zu Gerechtigkeit führen kann, in Fällen sexualisierter Gewalt. Lesen könnt ihr uns auch im Netz. Taz.de hat keine Paywall. Wenn ihr unsere Arbeit trotzdem unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Lob, Kritik oder Wünsche habt, schreibt uns gerne an reingehen@taz.de. Für den Schnitt möchte ich Daniel Fromm danken, Eva Lotte Andareja für die Koordination der Taz-Podcasts. Danke an Nikolai Kühling für die Musik. Danke an Sima Ibrahimi und Lisa Schwedek für das Cover. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Haben wir was komplett vergessen?
So, meinst du nicht, dass das jetzt ein bisschen zu? Ich habe jetzt am Ende bin ich jetzt hier so full Kollaps gegangen.